Einfach Schweißen. Der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles, um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's!
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Einfach Schweißen. Ihr kennt mich, ich bin Stefan Schölze und mir zugeschaltet ist Matthias Wulff. Matthias, ich grüße dich.
Hi Stefan, hi nach draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute eine spezielle Folge, Stefan, oder?
Ganz genau, denn heute haben wir den Axel Westerheide von der Firma Dinse dabei. Hallo Axel.
Ja, hallo ihr beiden.
Axel, hi.
Ich würde vorschlagen, wir kennen dich wunderbar, allerdings die Hörer noch nicht. Stell dich und vor allem die Firma Dinse doch einmal kurz bitte vor.
Ja, mein Vornamen habt ihr ja schon verraten. Mein Name ist Axel Westerheide und ich bin jetzt mittlerweile im 21. Jahr bei der Firma Dinse in Hamburg, beziehungsweise seit einigen Jahren sitzen wir in Norderstedt. Die Dinse GmbH ist ein Unternehmen, was sich in der Schweißtechnik über die vielen Jahrzehnte seit 1954 etabliert hat und unsere Hauptmarken oder unsere Standbeine, kann man eher sagen, sind Schweißbrenner für das manuelle Schweißen sowie für das automatisierte Schweißen. Die Drahtförderung ist ein großes Standbein bei uns geworden, was in den letzten Jahren exorbitant gestiegen ist, gerade in dem Bereich Laser, Löten und Schweißen. Für diese Systeme haben wir in der Vollautomation eine eigene Steuerung, eine Eigenentwicklung der Antriebstechnik. Und wie gesagt, in den letzten Jahren ist das sehr, sehr stark gestiegen. Wir haben tolle Partner, mit denen wir da im Geschäft unterwegs sind. Angefangen ist die Dinse GmbH 1954, sagte ich vorhin schon, ganz klassisch mit den Stecker und Buchsen, um Kabel, Massekabel zu verlängern.
Genau, ich glaube, die kennt jeder am Markt, der irgendwas mit der Schweißtechnik zu tun hat. Und schön, dass du es erwähnt hast, damit ging wirklich alles los.
Genau, damit ging alles los. Das ist wie das Tempo-Taschentuch, ist der Dinse-Stecker, der Dinse-Stecker.
Aber wir haben dich heute aus einem bestimmten Grund eingeladen. Wir wollten nicht mit dir über Stecker sprechen, sondern wir haben ein ganz spezielles Thema heute rausgesucht, ein sehr wichtiges Thema. Das Thema nennt sich Schweißrauchabsaugbrenner. Ist ein langes Wort, aber hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert derzeit bekommen. Axel, vielleicht kannst du uns mal sagen, was versteht man überhaupt unter einem Schweißrauchabsaugbrenner?
Das Prinzip ist relativ einfach. So ein Schweißrauchabsaugbrenner beinhaltet einen klassischen Handabsaugbrenner, so wie man ihn von jeher kennt. Nur, dass er sozusagen eine Außenhülle bekommt, über die wir mit einem Filtergerät dann die Schweißrauche, die direkt am Lichtbogen sozusagen entstehen, damit absaugen können.
Und warum müssen wir die absaugen? Das haben wir doch früher auch nicht gemacht.
Diese Schweißrauche, die sind gesundheitsschädlich und es sind tatsächlich Gefahrstoffe, die letztendlich sogar zum Tod führen können.
Wir haben es in einer der letzten Folgen schon besprochen, Stefan, wo wir über die Schweißrauche gesprochen haben, was da alles mit drin ist, Mangan, Stickstoffoxide, Ozon, da ist so viel Rotz drin.
Das war jede Menge, ganz genau.
Und genau darum geht es bei dieser Thematik. Schweißrauchbrenner, wie Axel schon gesagt haben, saugen den Schweißrauch direkt an der Entstehungsstelle ab. Und das ist der Idealfall und das sollte man auch priorisieren. Aber jetzt hast du gesagt, das ist im Prinzip ein Standardbrenner, der sich nur in gewissen Komponenten unterscheidet. Kannst du das nochmal genauer erklären? Weil viele werden diesen Brenner überhaupt nicht kennen, dass sie so ein bisschen was darunter vorstellen können.
Also tatsächlich, wie ich sagte, beinhaltet so ein Absaugbrenner einen normalen Absaugbrenner mit seinen Bestandteilen für Kühlflüssigkeit, natürlich für den Strom, für den Schweißstrom, für die Gasführung. Was ihn dann eben halt unterscheidet, ist, dass zum Beispiel die Griffschale ein wenig größer ist, weil wir eben halt ein gewisses Volumen benötigen, um diese Schweißrauche dann eben halt auch durch diesen Griff und nachher später eben halt auch durch den Mantelschlauch durchführen können. Auch dieser Mantelschlauch hat einen größeren Durchmesser und ist formstabil und damit ein wenig ja unflexibler als ein ja normales Schlauchpaket.
Also haben die Schweißer recht, wenn sie sagen, Absaugbrenner sind klobig, schwer, unhandlich, oder nicht?
Sie sind ein wenig größer, sie sind aber nicht zwangsläufig schwerer.
Okay.
Es gibt viele normale Mic-Mac-Handbrenner auf dem Markt. Die sind auf einem Meter Tragehöhe, sind die nahezu gleich schwer, beziehungsweise vielleicht sogar hier und da etwas schwerer. Was ist den Schweißer erst ein wenig, wo er sich erst einmal dran gewöhnen muss, ist, dass der Schlauch eben halt nicht diese wahnsinnig hohe Flexibilität hat wie ein Gummischlauch. Wie ich vorhin schon erwähnte, ist der Schlauch muss formstabil sein. Kann man sich vorstellen wie beim Staubsauger. Wir ziehen ja ein Vakuum dadurch und diesem Vakuum muss er eben halt standhalten. Weil wenn sich der Mantelschlauch, wenn der sich zusammenziehen würde, könnten wir da nichts mehr durchsaugen und wir könnten uns die ganze Sache sparen.
Du hattest ja gerade erwähnt, ein Vakuum. Dafür brauche ich ja auch eine spezielle Absauganlage. Ist ja eine Hochvakuum-Absauganlage. Also ich kann jetzt nicht jede x-beliebige Absauganlage nehmen und da meinen Absaugbrenner anschließen, sondern ich brauche dafür ein spezielles Absauggerät. Ist das richtig?
Das ist vollkommen richtig, genau. Es ist, man unterscheidet eben halt tatsächlich Hochvakuum, Vakuum oder Mittelvakuum-Geräte für diese Absaugbrenner, also Handabsaugbrenner, wird ein Hochvakuum benötigt, damit die überhaupt ihre Wirkung entfalten können. So ein Hochvakuum, das fängt so in etwa bei um die 20.000 Pascal, fängt das an, sauber zu wirken. Und das ist auch völlig unabhängig, welcher Hersteller es ist. Das ist so die Benchmark, die so ein Absauggerät haben muss.
Okay, wir müssen aber noch an dieser Stelle erwähnen, dass auch die Firma Dinse ein entsprechendes Absauggerät, ein Hochvakuum-Absauggerät im Programm hat, und zwar die FE340.
Ja, genau. Das ist so ein Hochvakuum-Gerät. Das ist eine mobile Anlage, die sowohl mit Rollen oder auch eben halt einfach nur mit Standfüßen erhältlich ist. Und dieses Gerät hat zum Beispiel einen Unterdruck von 34.000 Pascal.
Also der zieht schon was weg.
Ja, der zieht schon was weg. Das hat den großen Vorteil, dass wir auch lange Zwischenschläuche dazwischen setzen können von bis zu 15 Metern, um eben halt den Weg, von dem eigentlichen Filtergerät bis zum Anschluss an den Brenner eben halt flexibel gestalten zu können.
Jetzt spreche ich mal für den Laien, der vielleicht draußen an den Kopfhörern sitzt gerade oder am Radio sitzt. Du sagst, der zieht richtig was weg. Was ist mit dem Schutzgas? Zieht er das auch mit weg?
Also wenn ich zu einer Vorführung komme, verändere ich nichts. Weder die Schweißparameter noch die Literzahl an Schutzgas. In über 90% der Fälle funktioniert das auch einwandfrei. Es gibt aber immer mal Situationen, die sehr, sehr eng sind, wo es passieren kann, nicht muss. Das möchte ich ganz klar betonen, dass das Schutzgas hier und da vielleicht abgesaugt wird. Für diese Fälle gibt es aber dann an den Brennern einen sogenannten Bypass, den man dann halt öffnen kann, sodass im vorderen Bereich, damit meine ich den Bereich, wo der Lichtbogen ist, dann etwas weniger abgesaugt wird. Und eben halt in dem Bereich dieses Bypasses dann eben halt sogenannte Nebenluft gezogen wird. Das verringert eben halt das Risiko, dass das Schutzgas abgesaugt wird. Aber in den allermeisten Fällen ist das überhaupt kein Problem.
Das heißt, die meiste Gefahr geht eigentlich dann aus, wenn es so, ich nenne es jetzt mal, Spezialstellen sind, Engstellen irgendwo oder die Brennerhaltung nicht richtig passt. Da besteht ist die Gefahr höher, theoretisch, dass Schutzgas mit abgesaugt wird.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also wirklich ganz enge Nischen, wo ich mit dem Brenner fast gar nicht reinkomme, da kann es dann schon mal sein, dass dann sowas passiert. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die man da schaffen kann. Man kann über den Brenner die Absauganlage zum Beispiel abschalten, um eben halt dann dieser Gefahr gänzlich aus dem Weg zu gehen.
Axel, du hattest gerade erwähnt, dass du ja auch raus zu den Kunden fährst und die Absaugbrenner unter anderem vorführst. Wie reagieren denn Schweißer überhaupt, wenn sie zum ersten Mal so einen, ich sag mal, modernen Absaugbrenner in der Hand haben und damit wirklich mal schweißen?
Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Man kann es fast sagen, da spielt das Alter auch tatsächlich eine Rolle mit. Also häufig ist es, erlebe ich so, dass gerade ältere Schweißer, die das eben halt schon über ja, viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht schon gemacht haben, die dann eine gewisse Abneigung erst einmal haben. So nach dem Motto, das mache ich immer schon so, das mache ich die letzten Jahre auch noch so. Aber es ist ganz klar festzuhalten, je jünger die Schweißer sind, desto zugänglicher sind sie tatsächlich. Weil die eben Jungs eben halt begreifen, dass sie eben halt noch viele, viele Jahre im Berufsleben stehen und dass die Gesundheit ein hohes Gut ist und dass man da was für tun muss.
Das heißt, du merkst auch wirklich eine, ich sag mal, Sensibilisierung da draußen auf dem Markt, dass dieses Thema Absaugbrenner einfach immer mehr in den Fokus rückt und die Schweißer, gerade die jungen Schweißer, auch mittlerweile sowas als hohen Stellenwert sehen, dass man den Schweißrauch nicht einatmet, sondern direkt an der Entstehungsstelle abzieht?
Absolut. Das ist absolut so gegeben. Gesundheitsschutz ist ein großes Thema. Wie gesagt, ich sag mal, das ist im Privatleben ja auch so. Auch da werden Schutzmaßnahmen immer mehr. Und im Berufsleben und gerade jetzt hier bei den Schweißern, bei den Schweißrauchen, ist das Thema in den letzten Jahren deutlich, sehr deutlich gewachsen.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Mitarbeiter wollen sich natürlich auch schützen. Jetzt ist natürlich die Frage, hat ein Unternehmer oder ein Betriebsleiter auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, diese zu schützen vor Schweißrauch?
Ja, selbstverständlich. Er hat eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter. Das ist ja gesetzlich ja sogar schon so geregelt.
Das heißt nicht, der Schweißer ist der Hauptverantwortliche, sondern der Chef, der hat da auch schon ein bisschen was mitzureden und steht wahrscheinlich noch viel mehr in der Haftung, als es der Schweißer ist. Aber was würdest du denn machen, so als damit die Praxis einfach interessiert, wie du das so draußen erlebst, wenn du sagtest, die alten Hasen tun sich da etwas schwer mit. Wenn so ein alter Hase dir gegenübersteht und sagt, bäh, den ollen Schiert, den will ich gar nicht haben, habe ich früher auch nicht gemacht, 50 Jahre ohne geschweißt, warum soll ich da jetzt mit anfangen? Was würdest du dem sagen?
Also häufig frage ich die Jungs, ob sie denn weiterhin der erste Filter sein möchten für ihren Chef.
Ah, okay, ja.
Und da setzt dann zumindest ein Moment der Überlegung ein. Und nicht alle sind dann zugänglicher, aber zumindest ist es so, dass es doch alle probieren. Ich biete jedem Unternehmen oder jedem Schweißer in diesem Falle gerne an, dass er das Equipment während des Termins sehr gerne testet. Und er kann es auch gerne eine Woche lang testen, damit man sich an das ganze Handling ein Stück weit gewöhnen kann. Es ist halt eine Umstellung und da sind wir ja alle gleich. Wenn da jemand kommt und in unsere Wohlfühl-Area eingreift, dann ist das immer erst ein wenig mit Skepsis und ein bisschen Argwohn. Und deswegen ja, geben wir dem Schweißer eben halt eine gewisse Zeit, sich daran zu gewöhnen.
Ist auf jeden Fall ein sehr guter Service, den ihr da anbietet. Es ist ja auch so, dass Unternehmer, wenn sie wirklich diesen Schritt gehen und sagen, Mensch, wir holen uns jetzt mal fachmännische Hilfe, wir holen uns Dinse ins Haus, dann ist es ja, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, wirklich die Mitarbeitenden, die wirklich geschützt werden müssen, mit einzubinden. Sie letztendlich bei einer Entscheidung mit zu fragen, hört zu, welchen Brenner wollt ihr haben, 3-Meter-Brenner, 4-Meter-Variante, die gleichen Fragen, sage ich mal, die man beim normalen Brenner hat, die habe ich beim Absaugbrenner ja auch. Und ich glaube, das ist natürlich bei einer Vorführung, wie du sie machst, auch sehr, sehr wichtig, die Mitarbeiter immer mit einzubeziehen. Nur so kann es ein Erfolg werden.
Das ist so und dass das ein Erfolgsrezept ist, das sehen wir ganz deutlich.
Das glaube ich sofort.
Das heißt, der Kunde muss nicht aus dem Katalog kaufen und sagen, habe ich irgendwo sehen, will ich auch haben, Geld auf den Tisch legen, das Ding kommt, anschließen und dann geht das Gezänkere los da im Betrieb, sondern ihr gebt ihm wirklich die Möglichkeit, ausprobieren, testen, Fragen stellen, noch einen anderen Brenner testen, dass der Kunde wirklich nicht die Katze im Sack kauft, sondern wirklich das bekommt, was ihm am Ende auch weiterhilft.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja nun auch so, dass die Aufgabenvielfalt bei den unterschiedlichsten Firmen sich hier und da zwar ähneln, aber doch immer unterschiedlich ist. Die einen, die schweißen Dünnblech, die anderen schweißen Dickbleche. Auch dafür muss man ja genau das Richtige haben. Es geht ja gar nicht immer nur alleine um die Leistungsfähigkeit so eines Brenners, dass er, ich sage jetzt mal 400 Ampere leisten kann. Es geht ja auch darum, um die Baugröße zum Beispiel. Wie sind die Zugänglichkeiten in dem Bauteil, was sehr häufig geschweißt wird? Oder von mir aus auch nur in diesem einen Moment. Und auch dafür bieten wir eben halt unterschiedliche Leistungsklassen und eben halt auch unterschiedliche Baugrößen an.
Das heißt, für jeden Kunden ist eigentlich genau das dabei, was er braucht.
Genau, er hat die Wahl. Er kann auswählen, was für ihn das Richtige ist.
Natürlich eine feine Sache. Axel, ich habe jetzt mir noch eine Frage vorher aufgeschrieben, weil ich glaube, die ist ganz interessant für die Leute da draußen. Wir haben ja gesagt, es wird an der Entstehungsstelle abgesaugt, dann durch ein Schlauchsystem in die Filteranlage geführt. Aber unter der Filteranlage können sich, glaube ich, die wenigsten was drunter vorstellen. Was ist da auch für ein Wartungsaufwand hinter? Wie viele Knöpfe sind da dran? Muss ich da eine riesen Einstellung machen? Wie oft muss der Filter gewechselt werden? Ich glaube, das sind Fragen, die durchaus im Raum stehen. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
Ja, natürlich. Und sehr gerne. Also es ist so, dass dieses Filtergerät, was wir vertreiben, eine Start-Stopp-Automatik hat. Das heißt, sobald der Lichtbogen startet, fängt die Maschine an zu saugen. Wenn der Lichtbogen ausgeht, dann läuft die eine gewisse Zeit lang nach. Bei uns ist es so 10, 12 Sekunden. Das hat sich so etabliert. Das ist so eine gängige Zeit, um eben halt möglicherweise die Position zu wechseln, ohne dass dann die Maschine sofort ausgeht und dann erst wieder anlaufen muss. Das ist also schon mal eine feine Sache. Ich habe eigentlich nur einen Poti, den ich dann betätige, um die Absaugleistung einzustellen. Das mache ich eigentlich nur einmal und damit habe ich dann eine Einstellung, mit dem ich dann meinen Bauteil eben halt dann bearbeiten kann und entsprechend absaugen kann. Es gibt zwar einen Start-Stopp-Knopf, genauso wie es eben halt einen Knopf gibt für die Abreinigung. Ich kann nämlich zweierlei, kann ich den Filter abreinigen lassen, einmal eben halt über Pressluft in beiden Fällen, aber eben halt vollautomatisch, ist im Standard somit inkludiert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn der Betrieb diesen Druckschlauch, den die Maschine benötigt, jetzt nicht den ganzen Tag oder die ganze Schicht über hat, kann er den eben halt auch manuell dann anschließen zur Pause oder wie auch immer und kann dann über den besagten Knopf die Maschine in die Reinigung versetzen und dann zieht die einen kompletten Zyklus durch.
Wie viel Bar muss man da drauf packen auf den Druckluftschlauch? 5-6 Bar standardmäßig oder was kommt da drauf?
Nein, der Maschine reichen zur Abreinigung der maximal 4 Bar. Das erreiche ich eben halt über einen Druckminderer, weil die meisten Firmen haben ja nun doch irgendwo so zwischen 6 und 8 Bar. Das macht der Maschine grundsätzlich nichts aus, aber über die Dauer würde natürlich dann der Filter in Mitleidenschaft gezogen werden. Das könnte man eben halt vermeiden, indem man dann einen Druckminderer einsetzt. Die Haltbarkeit so eines Filters, die Erfahrung zeigt, in einem Zweischichtbetrieb, in diesem Falle in der Landtechnik, hält so ein Filter etwas über 2 Jahre.
Das war schon deutlich, also hätte ich nicht gedacht.
Das ist tatsächlich im Vergleich zu vielen, vielen anderen Herstellern eine sehr, sehr hohe Standzeit.
Das glaube ich sofort, ja. Interessant. Du hattest ja gerade auch erwähnt, dass ich die Leistung über ein Poti an der Absauganlage einstellen kann. Gibt es irgendwelche Richtwerte, wie viel Schweißrauch so ein Absaugbrenner absaugt? Sind es 70%, sind es 80%, sind es 100% vom Schweißrauch? Gibt es da irgendwie so Werte, die du uns nennen kannst?
Also ich sage zu den Kunden, und das ist gerade für viele Chefs eben halt immer so ein Hallo, sage ich jetzt mal, weil die erwarten, dass 100% abgesaugt wird. Und das ist grundsätzlich nicht möglich. Wenn wir vom gesamten Tagesgeschehen so 75%, wenn wir das wegbeschaffen, dann ist das ein super Ergebnis. Denn es ist ja nicht so, dass ich immer nur eine Kehlnaht habe. Ich habe auch mal eine Steignaht, ich habe auch vielleicht mal eine fallende Naht, ich habe einen I-Stoß, wo sich dann die Verhältnisse der Absaugung oder der Absaugleistung natürlich verändern.
Natürlich.
Daher sage ich, wenn wir diese 75%, wenn wir die wegbekommen, ist das super.
Das ist aber schon ein ordentlicher Wert. Also 75%, das sind 3/4 des gesamten Rauches. Das ist schon, ja, schon ordentlich.
Ja, und direkt an der Entstehungsstelle. Und 75% ist ja schon ein Bombenergebnis. Und Stefan, wenn wir berücksichtigen, wir haben es in mehreren Folgen schon besprochen, dass es ja durchaus noch andere Variationen gibt und Schweißrauche beziehungsweise die übrig bleibende Schweißrauche noch abzusaugen, dann sind die 75% schon gigantisch für den Schweißer, weil die kann er schon mal nicht mehr einatmen. Und dann haben wir schon einen riesen Schritt gemacht, um wirklich sich einen Arbeitsplatz zu schaffen, aus meiner Sicht.
Es geht ja auch nicht nur um den Schweißer an sich, um den Anwender, sondern auch die Kollegen in der gesamten Werkstatt oder in der ganzen Halle. Das, was schon weggesaugt wurde durch einen Absaugbrenner, gelangt ja gar nicht erst in die Umwelt. Und das sind ja auch alles Faktoren, die man dabei berücksichtigen muss.
Auf jeden Fall.
Von daher ist das ein Top-Wert. Muss jeder darüber nachdenken, ob das nicht wirklich sinnvoll ist, das im Betrieb umzusetzen.
Genau. Es sind aber ja nicht nur die 75%. Es gibt ja durchaus Kunden oder Bauteile, an denen deutlich mehr abgesaugt werden kann. So ein Brenner ist ja in der Lage, über 90% wegzunehmen.
Aber dann in der Situation geschuldet, sprichst du von 75, um nicht irgendwelche Hoffnungen zu wecken, die danach nicht erfüllt werden.
Genau, das ist der Wert, wo ich sage, wenn wir das erreichen, dann ist das super.
Das finde ich auch gut, ganz offen und ehrlich. Da kennen wir dich auch für, Axel. Wir kennen dich ja auch schon mehrere Jahre, Jahrzehnte fast. Immer ein offenes und ehrliches Wort. Und wenn du das auch den Kunden gegenüber vor Ort widerspiegelst, das zahlt sich immer aus. Und das finde ich super. Und es macht keinen Sinn, 100% zu versprechen, wenn man das in Anführungsstrichen eh nicht einhalten kann. Von daher, mein Segen hast du auf jeden Fall weiterhin.
Sind wir alle dankbar.
Vielen Dank.
Axel, gibt es denn, wir gucken ja immer nach vorne, gibt es denn Tendenzen, wie das mit diesen Absaugbrennern weitergeht? Gibt es da schon bei Dinse schon Ideen im stillen Kämmerchen, neue Entwicklungen?
Ja, die Entwicklung geht natürlich auch bei uns immer weiter. Wir werden voraussichtlich im ersten Quartal in diesem Jahr eine weitere Version auf den Markt bringen, wo uns es gelungen ist, durch neue Materialien, die auch nochmal wieder etwas leichter werden, den Brenner dann nochmal wieder etwas freundlicher für den Schweißer darzustellen, werden wir den wohl auf den Markt bringen, ja.
Also es geht weiter. Das ist gut, das ist sehr gut.
Ganz genau. Axel, hast du noch Punkte, die du uns und ja den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest? Was hast du dir noch vielleicht notiert? Was möchtest du unbedingt noch sagen, was vielleicht sinnvoll ist, was wir vielleicht noch nicht gefragt haben?
Ich möchte was sagen noch oder beziehungsweise was fragen noch. Ich habe noch eine Frage, wenn ich die äußern darf. Wenn es ein Kunde oder irgendjemand bei dir anruft, Axel, und will sich zwar informieren, aber sagt, ich traue mich nicht so richtig und irgendwie glaube ich nicht, dass das richtig ist. Was würdest du so einem Betrieb oder einem CEO oder einem Chef sagen, wenn ihr über Absaugbrenner sprecht?
Dass es absolut eine gewinnbringende Investition ist. Denn es ist so, der Gesundheitsschutz, er kostet ja nicht nur Geld, sondern er bringt auch Geld ein. Denn jeder Mitarbeiter, der gesund bleibt, steht dem Unternehmen, dem Chef, dann auch langfristig zur Verfügung. Und das ist schließlich sein Kapital.
Und wir haben nicht mehr viele Schweißer vor der Tür stehen, die warten, denn Schweißer sind rar gesät. Und kann ich nur untermauern, dass die Chefs wirklich zusehen, dass ihre Schweißer möglichst lange gesund bleiben, weil sonst wird das nichts mit Schweißen.
Genau, Schweißer sind ein kostbares Gut.
Oh, schön formuliert. Und jetzt nochmal die Frage, die Stefan gestellt hatte, ob du noch irgendwas auf dem Herzen hast, Axel.
Naja, ich sag mal, so richtig haben wir uns über die eigentlichen Gefahren gar nicht unterhalten. Was kann eigentlich passieren? Es ist ja so, dass die Schweißrauche beziehungsweise dass die Gefahren für den Menschen, für den Schweißer letztendlich in drei Gruppen eingeteilt werden können. Ne? Es sind einmal die Lungenbelastenden. Es sind die toxischen und sind die krebserregenden, also die ganz Bösen. Und zu den ganz Bösen gehört zum Beispiel die Chrom-6-Verbindung.
Chrom-Nickel-Verbindung bei Edelstahlschweißen, meinst du?
Genau, ganz genau. Und wir haben ja in Deutschland Grenzwerte, die eingehalten werden müssen bei den Schweißrauchen. Aber gerade bei diesen krebserregenden, sprich bei den Chrom-6-Verbindungen, da gibt es gar keinen Grenzwert. Der ist null. Da gibt es keine Frage, da muss abgesaugt werden. Ich komme immer wieder in Unternehmen, wo gerade eben ja Chrom-6-Verbindungen, nickelhaltige Materialien, verzinkte Materialien noch verschweißt werden, ohne dass da in irgendeiner Form ja abgesaugt wird. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisch. Von daher begrüße ich das, dass die Berufsgenossenschaften momentan ja doch deutlich mehr Druck machen, damit die Mitarbeiter entsprechend ja ihren Schutz erfahren.
Ganz genau richtig. Es gibt ja auch dieses sogenannte Arbeitsschutzkontrollgesetz. Das wurde ja vor einigen Jahren eingeführt und es wurde immer wieder weiter verschärft. Und ja, die Verschärfung ist jetzt so weit, dass tatsächlich gewisse Richtwerte erfüllt werden müssen von der Berufsgenossenschaft, von der Bezirksregierung und weiteren Institutionen, die wirklich Betriebe aufsuchen müssen und ja, wirklich mal auf links drehen müssen. Ist der Arbeitsschutz für Mitarbeiter wirklich gegeben oder ist er nicht gegeben? Und dann müssen die entsprechenden Unternehmen handeln. Deswegen der Tipp von uns: Handelt, bevor die BG oder auch die Bezirksregierung bei euch in der Bude stehen.
Ist immer blöd, wenn die kommen und man ist nicht vorbereitet.
Naja, es ist ja so, wenn ich die Zeit habe, mich damit zu befassen, dann habe ich ja natürlich auch die Chance, das Beste für mich, für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter aus dem Markt herauszufiltern. Wenn aber erst die BG da gewesen ist und ich muss es dann ad hoc machen, dann habe ich eben halt diese Flexibilität nicht mehr. Und ich glaube, da ist jeder gut dran getan, eben halt sich mit Zeit und ein bisschen Muße entsprechend das Richtige auszusuchen und eben halt möglicherweise dann auch mal über einige Tage zu testen.
Und dafür haben wir dich, Axel. Perfekt. Also ich habe hier nichts mehr auf dem Zettel stehen. Stefan, hast du noch immer stehen?
Ich tatsächlich auch nicht.
Wenn Axel auch nichts mehr hat, dann wären wir schon fast am Ende der Folge angekommen, oder?
Ja, Axel, vielen Dank, dass du dich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diesen Podcast aufzunehmen, dass du Gast warst bei Einfach Schweißen, hat uns sehr gefreut. Vielen lieben Dank dafür. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, herzlichen Dank an dieser Stelle.
Ich habe euch zu danken für die Einladung. Es hat mir riesig Spaß gemacht und es ist eine weitere Erfahrung, die ich machen durfte. Und wie gesagt, hat total Spaß gemacht. Ihr habt mich ja auch sauber da durchgeführt. Ja, ich hoffe, dass ihr damit ganz, ganz viele Leute erreicht und dass wir zusammen noch ganz vielen Schweißern den nötigen Arbeitsschutz zukommen lassen können.
Auf jeden Fall. Also unsere Unterstützung hast die Firma Dinser auf jeden Fall, das wisst ihr. Und ja, ich sage nochmal gesagt, vielen lieben Dank auch an Matthias und auch natürlich danke an euch da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es heißt Einfach Schweißen, der Podcast. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich möchte auch Danke sagen und Tschüss sagen. Danke Axel, danke Stefan und ciao.
Ciao Jungs, macht's gut.
In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Einfach Schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Raus damit! Schreibt ihnen einfach. Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse einfachschweißen@gmx.de.